AstroGeo. Dies ist der zweite Teil der Serie Ewig lockt das Marsleben mit Recherchematerial aus einem Feature für den Deutschlandfunk. Und heute geht es um die Gegenwart der Marsforschung. Wir haben das letzte Mal gelernt, die Hoffnung auf Leben und Wasser ist ein uraltes Motiv. Und auch in der Gegenwart spielt das eine große Rolle. Diese Hoffnung wurde schon mal enttäuscht, nämlich bis 1975 und 76, als die Viking-Raumsonden der NASA auf dem Mars gelandet sind und wieder erwarten kein Leben nachgewiesen haben. Und da gab es eine lange Lücke in der Marsforschung von über 21 Jahren, die sich schloss am 7. November 1996. Da startete der Mars Global Surveyor, die erste erfolgreiche Mission der NASA nach diesem langen Zeitraum. Und da wollen wir heute anknüpfen. Und wir fangen an mit ein Marsforscher, den wir schon das letzte Mal gehört haben, nämlich mit Michael Carr, der auch in dieser Zeit wieder sehr aktiv war im Zusammenhang mit der Erforschung des Mars, die einen neuen Start nahm.
Mars Global Surveyor preceded the two rover Spirit and Opportunity, and we thought we knew Mars pretty well. Then Mars Global Surveyor carried this very high resolution camera. Viking orbiter cameras had a resolution of about 30 meters per pixel, and the Mars Global Surveyor, this that was launched in 97, had a resolution of 1.3 meters per pixel, much higher resolution, and that revealed a whole lot of features that we had not suspected. And particularly, for example, gullies and crater walls had all these gullies that looked as though they were eroded by water, and they were a major surprise because of the conditions on Mars. I mean, did they indicate, you know, conditions, recent conditions? Because these were small features. They were much more recent than they had formed, much more recently than the most of the valleys that we could see in the Viking pictures. So there was really quite good evidence of more recent water activity, and there were other indications of ice. A lot of features looked as though they resembled. Lots of features resembled things that we see in the. Periglacial, that is, the conditions of periglacial regions on Earth, in Siberia and northern Alaska and so forth. And so there's a lot of indications of ice near the surface affecting the surface surface topography, as well as water, liquid water. That's the real surprise, near the surface, to form these gullies.
Also der Mars Global Surveyor, 1996 gestartet, hat das Bild vom Mars verändert, einfach weil er eine Kamera an Bord hatte, die zuvor zum Mars gelangte Kameras nochmal bei weitem übertroffen hat. Das war keine Landesonde, sondern der hat wirklich nur den Mars umkreist und kartiert mit seiner Kamera. Und dabei sind Phänomene zum Vorschein getreten, wie diese sogenannten Gullies. Das sind also so lang gestreckte, dunkle Linien, die Kraterhänge hinabreichen und die innerhalb kurzer Zeit, innerhalb weniger Jahre, in aufeinanderfolgenden Aufnahmen der gleichen Region aufgetaucht sind und wo es heute einige Anzeichen dafür gibt, dass da zumindest zeitweise Wasser bei einer Rolle spielt, dass die entstehen. Also so eine Art Hangrutsch. Und ja, es gibt mehrere solcher Phänomene, die mittlerweile entdeckt wurden, einfach dadurch, dass die Orbiter, die Raumsonden, die den Mars umkreisen, immer besser geworden sind und vor allem deren Kamera, aber auch andere Instrumente. Der aktuelle, sagen wir mal, Marktführer im Bereich Mars-Fotografie ist der Mars Reconnaissance Orbiter von 2006. Und der hat erreicht eine Auflösung von unterhalb 0,5 Meter, also einige Dutzend Zentimeter pro Pixel. Und da kann man schon einiges erkennen. Aber nochmal zum Global Surveyor, also der ersten Sonde nach über 20 Jahren. Der hatte auch noch andere Instrumente an Bord, zum Beispiel das MOLA-Instrument. Und dieses MOLA-Instrument hat es einem anderen Marsforscher damals angetan, nämlich Harald Hiesinger, der ist Planetologe an der Universität Münster.
Das waren die MOLA-Daten, haben die geheißen, also das Mars Orbiter Laser Altimeter. Und die sind eben sehr hochauflösend, ja, man sieht sehr schöne geologische Strukturen, kann diese Strukturen auch vermessen, kann also quantitativ arbeiten. Und ja, das war, wie gesagt, was Neues damals. Mittlerweile hat sich natürlich jeder daran gewöhnt. Ja, man hat mittlerweile auch Bilddaten des Mars mit 25 cm Auflösung, multispektral in 3D. Also es ist alles in den letzten Jahren sehr, sehr stark hat sich das entwickelt, ja, und verbessert.
Also nochmal zu diesen MOLA-Daten. MOLA steht für Mars Orbiter Laser Altimeter. Das ist also ein Gerät, was das Höhenprofil des Mars vermessen hat, also nicht nur Fotos macht, sondern auch sich die Topografie anschaut, wo sind Berge, wo sind Täler, und das in einer relativ hohen Auflösung. Und wenn man diese Daten hat, zusammen mit dem Bildmaterial, kann man eigentlich, können Geologen sehr genau sich angucken, wie eigentlich so die Landschaft vom Mars aufgebaut ist, und daraus wiederum ableiten, was für Prozesse da passiert sind. Also sind bestimmte lineare Strukturen, die man sieht, wirklich Täler? Sind es kleine Täler, verästelte Täler? Sind die überhaupt miteinander verbunden? Solche Dinge. Und was Harald Hiesinger gemacht hat, er hat sich Ende des letzten Jahrtausends, also um 1999 rum, in diesen MOLA-Daten die nordpolare Ebene vom Mars angeguckt. Also es ist, rund um den Nordpol vom Mars gibt es eine Ebene, wo die relativ flach ist, wo es relativ wenig Berge gibt. Die Berge ordnen sich auf dem Mars eher im Süden an. Und in dieser Ebene hat er Hügelketten gefunden, so kreisrund verlaufende Hügelketten, die alle mehr oder weniger die gleichen Höhen haben. Und hat daraus geschlossen, dass das wohl unter Umständen Küstenlinien eines alten Ozeans gewesen sind, der diese nordpolare Ebene ausgefüllt hat.
Die Morphologie spricht natürlich da Bände, sage ich mal, aber auch die Mineralogie, wo wir sie bestimmen können. Wir finden also sehr oft Phyllosilikate, also Tonminerale. Und diese Tonminerale bauen Wasser in ihr Kristallgitter ein. Also wir sehen letztendlich die Hinweise auf stehendes Wasser, fließendes Wasser. Ja. Ich habe vorher den nordpolaren Ozean schon angesprochen. Wir können also mehr oder weniger um dieses nordpolare Becken Morphologien verfolgen, die als Strandlinien interpretiert worden sind, ja, die mehr oder weniger über viele Hunderte von Kilometern auf einer Höhenlinie liegen. Ja. Also ich denke mal, es ist relativ gesichert, dass es auf dem Mars viel Wasser gegeben hat in der Vergangenheit.
Ja, wovon Harald Hiesinger da spricht, das ist auch so eine Zeit, Anfang des 21. Jahrhunderts, wo die Marsforschung wirklich sich im Aufwind glaubte. Sie tut es in gewisser Weise noch heute, was die feuchte Vergangenheit des Mars angeht. Also es gab sehr viele Indizien, dass da wirklich Wasser geflossen ist. Orbiter wie Mars Express, die europäische Marssonde, um die es ja in der letzten Folge auch schon teilweise ging, hat mineralogische Hinweise, also über spektroskopische Daten, Hinweise auf Minerale auf der Marsoberfläche gefunden, die im Zusammenhang mit Wasser stehen dürften. Das sind die sogenannten Phyllosilikate, also Tonminerale. Tone entstehen auf der Erde oft im Zusammenhang mit Wasser, das ist auf dem Mars auch nicht ganz unwahrscheinlich. Und der nächste Höhepunkt war 2004 die Landung von zwei Rovern auf dem Mars, nämlich die ersten Rover nach dem Spielzeug Sojourner 1997. Das war eher so eine Testfahrt der NASA. Der war nicht viel größer als ein ferngesteuertes Auto. Und 2004 ging es dann richtig los mit dem Rover-Zeitalter, nämlich mit Spirit und Opportunity. Und daran erinnert sich Michael Carr.
So we had two rovers, Spirit and Opportunity, and they landed on Mars in 2004. Opportunity landed on some layered sediments, and almost immediately there was recognition that these were water-laying sediments. This was just was a you know a total confirmation that water had been active. It had water activity on the surface. And the evidence was several fold. First, it landed on evaporites. These were salt rich deposits, but you could also see structures in the layers that were perfect copies of what you see in similar places in terrestrial sediments. And it really seems that as though Opportunity landed in a sort of a desert where there were periodic playas. These are salt-rich lakes that formed and dried, probably as a consequence of groundwater rising to changes in the level of groundwater, local groundwater. So that was a major coup, so to speak. The other rover landed in a crater called Gusev. And we thought the reason it was chosen was there's one of these large channels ended up in this in the floor of this crater, and a channel went out the other side. So we thought water must have pooled in that crater. Well, when we got there, it was a tremendous disappointment because there was no evidence of lake beds there, and so. But in the hill, we could see in the distance, we could see these hills. This crater has a central peak. And we thought, well, let's go over to the hills and see if there's anything different. And when we got into the hills, it was dramatically different. It was almost a knife edge. Just get off the plains onto these hills, and there's all this evidence for hydrothermal activity, that is the alteration of rocks by warm water. It was, the evidence was unambiguous. So here from both these landers, we had confirmation of different kinds of water activity. So it's, it was pretty encouraging.
Pretty encouraging. Also die Ergebnisse von Spirit and Opportunity waren für Michael Carr ermunternd. Denn erstmal sind sie zwar in wüstenartigen Regionen gelandet und gerade am Landeort von Spirit sprach auch, als er der Rover sich die mineralogische Umgebung angeschaut hat, eigentlich wenig für vorher geflossenes Wasser, obwohl dieser Gusev-Krater aus dem Orbit so aussieht, als würde da ein Kanal, also ein Wasserlauf reinführen und als hätte dort der einen See zeitweise gebildet und da gab es erstmal keine Hinweise drauf. Erst als Spirit ein Hügel im Zentrum dieses Kraters angefahren hat, gab es Hinweise, dass dort hydrothermale Aktivität, das heißt aus der Tiefe aufgestiegene Wärme, irgendwo Eis geschmolzen hat und dadurch warmes Wasser aufgestiegen ist. Also warmes Wasser auf dem Mars, zumindest an diesem Punkt. Opportunity hat auch Hinweise auf Wasser gefunden. Das waren allerdings nur so Art Salzseen, ein Playas in der Geologensprache. Und für die NASA-Forscher waren das die wichtigsten Ergebnisse der Mission. Man kann natürlich das auch anders sehen, ja. Also die beiden Rover haben zwar Hinweise auf Wasser gefunden, aber so der Beweis, dass da immense Mengen geflossen haben und riesige Täler ausgefressen haben über die Jahrmillionen, der steht eigentlich bis heute aus. Man kann das den Rovern wahrscheinlich nicht vorwerfen, denn anders als die Satelliten, die um den Mars kreisen, können ja Rover nur Punktdaten liefern. Ja? Die können ja keinen Überblick über den gesamten Planeten geben, sondern die können halt ein paar Kilometer hin und her fahren, 10, 20, 30 Kilometer vielleicht, wenn sie Glück haben und nicht sich in Dünen festfahren und letzten Endes erfrieren, weil die Sonnenstrahlung nicht mehr ausreicht. Es ist halt nur ein sehr kleiner Einblick, den sie liefern. Und dafür waren die Rover wahrscheinlich schon einigermaßen erfolgreich. Aber ja, die Frage nach Wasser, einer feuchten Vergangenheit des Mars, blieb damals nach diesen beiden Rover-Missionen immer noch einigermaßen offen. Es gibt deswegen auch bis heute Marsforscher, wenige zwar, aber es gibt sie, die diese ganze Frage nach immensen geflossenen Wassermengen sehr kritisch betrachten. Und einer von denen ist Giovanni Leone, der am Institut für Erdwissenschaften an der ETH Zürich arbeitet. Ja, der hat eine ganz andere Sicht. Der glaubt nämlich, dass diese ganzen Täler auf dem Mars überhaupt nicht durch Wasser, sondern durch Lava entstanden sind, also erodiert worden sind.
We have to see on the map the size of these findings. We are talking about areas that can be regarded as small ponds if compared to these thousands and thousands of kilometers of lava. And even in the case of these ponds, there is an alternative explanation about the formation of these minerals that people believe they've formed in water, because also lava can form clays. As a thermal alteration of the terrains. So we can say there's a low grade metamorphism in technical terms. So also there is also an alternative explanation about it. And in a place where I see only lava flows, how can I think about water?
Giovanni Leone spricht da über die Tonminerale, diese geschichteten Ablagerungen, die auf dem Mars gefunden wurden und die interpretiert werden von den meisten Marsforschern als Hinterlassenschaften des Wassers. Und es gibt tatsächlich eine alternative und genauso gültige Interpretation, nämlich dass die einfach durch erhitzte andere Gesteine entstanden sind, die einfach Kontakt mit Lava gekommen sind und dabei entstanden diese Tone eigentlich. Ja, das ist auch denkbar und das ist so ein bisschen der Angriffspunkt von Giovanni Leone. Ich habe ihn dann auch gefragt, was eigentlich mit den Polkappen vom Mars ist, denn es ist völlig gesichert, dass in den Polkappen Wasser schlummert. Ja, da ist es so kalt wie an den Polen der Erde, das heißt, es kann definitiv nicht verdampfen oder gar flüssig werden. Die Polkappen bestehen auch teilweise aus CO2-Eis, aber auch zum größeren Teil aus Wassereis. Das können die Orbiter, also die Satelliten, sehr gut nachweisen. Und Giovanni Leone sagt das.
Well, the water that is in the polar caps, there is, for example, a nice map that you can see, I can show you here, of Mars Odyssey, is another mission. And the amount of water is not that terribly big. I mean, there is, yes, still water in the polar caps, but there is stable because it's really cold. Stable as ice, frozen. But the amount of this water is absolutely not comparable to the ocean that people are talking about. So what I really think is that the water was lost to space since the beginning. Most of the water has been the gas by the volcanoes and lost to space.
Also Mars hatte vielleicht schon mal mehr Wasser, er hat es aber verloren über die Zeit. Da stimmen eigentlich auch die meisten Marsforscher überein. Ich habe die Frage nach dem Verlust des Wassers auch einen einem anderen Marsforscher gestellt, nämlich James Head. Der war einer der Mitautoren dieser These, dass es einen Nordozean auf dem Mars gegeben hat. Und der sagt, ja, die Hinweise auf Wasser sind auf jeden Fall real, aber es ist halt wirklich schwer, überhaupt die Zeit, in der das Wasser geflossen ist, vor knapp 4 Milliarden Jahren, überhaupt zu untersuchen, weil das einfach auch die ältesten Gesteine auf der Oberfläche sind.
Well, I think these are all very open questions. Mars does not have huge amounts of weathering like the Earth does currently or over the last several billion of years. And it also doesn't have plate tectonics, which turns the surface over and pushes it down in the interior of the Earth. So we're lucky to be able to see over 4 billion years of history laid out before our eyes. But we don't, it's hard to read the earliest history because the impact craters, there are more of them and there's a spike early on, so they tend to destroy the details of the record in that early history. So we have to kind of like subtract those off. It's like looking at I don't know who will understand this metaphor, but in photographic days, a multiple exposure, you had trouble seeing the images because there were multiple images superposed. That's what craters do. You have to kind of like peel them off a little bit at a time. So there is evidence that there was a lot more water early in the history, and if that water was, if it was warm and wet, then that water would, flow downhill, and the downhill is the northern lowlands. It's been hypothesized that there's a northern lowland ocean. Recent data on some of the geochemical data reported from, or isotopic data reported from Earth suggests that it might have been an ocean. There's been some geological data that support that, but again, in the northern lowlands, where the ocean would have been, there's a lot of more recent material that's been deposited, so we can't see directly. It's like underneath there somewhere, so it's very indirect. So that's a challenge. That's a quest we're on right now, is to understand the early history. And over the last few years, there's been a development. French colleagues, François Forget and his co-worker there, Wordsworth, they explored a new model for the early history of Mars, in which, because the sun's so not so bright at that time, it meant that Mars might have been actually cold and icy, not warm and wet. So now that's the debate. It's two end members. Is it warm and wet, or is it cold and icy? And so we know there was water flowing, but was the water flowing only for a little bit of time? Maybe the ice melted and then went back to its icy conditions? This is the big challenge at the present time.
Es klingt so ein bisschen wie alles zurück auf Anfang in der Gegenwart. Was James Head gerade gesagt hat, es ist definitiv Wasser geflossen. Es ist aber in dieser jungen Zeit des Mars einfach auch seitdem sehr viel überdeckt worden durch neue Sedimente, die Vulkane teilweise oder die Staubstürme auf dem Mars hinterlassen haben. Das heißt, die Strukturen auf der Oberfläche oder die Gesteine aus der Zeit, wo Wasser geflossen ist, sind vielleicht auch einfach nicht mehr zugänglich. Und die Fragen sind einfach... Ja, die Frage nach Wasser ist einfach offen und das Pendel, was seit Anbeginn geschwungen ist zwischen einem trockenen und einem feuchten Mars in der Ansicht der Forscher, das schwingt offenbar heute immer noch. Die Frage habe ich jetzt auch nochmal Michael Carr gestellt. Wie kann es eigentlich sein, dass der Mars ein feuchter Planet war in einer Zeit, James Head sagt das gerade, als die Sonne 30% schwächer war als heute. Ja, das ist ein Paradox der Planetenforschung, wenn die Sonne es heute schon schwer hat, den Mars warm zu halten, wie soll sie es vor 4 Milliarden Jahren getan haben, wo sie noch schwächer war? Das ist übrigens ein Paradox, was auch für die junge Erde gilt. Irgendwie hat es bei der Erde geklappt, wahrscheinlich gab es damals noch effizientere oder mehr Treibhausgase als heute. Wie ist das bei Mars?
So that was it still is a major controversy. And in fact, I got it. One of the proponents, the strongest proponents of the ocean hypothesis, is a geologist, well-known geologist, Vic Baker at the University of Arizona, who had worked on large floods, large terrestrial floods. He's an expert on large terrestrial floods. And he was a very strong proponent of the ocean hypothesis. And at one science meeting, we were asked to get up on the stage and debate this for half an hour. And it was quite a lively debate because he and I were on opposite sides, and I'm still skeptical. I'm still skeptical. But it's, you know, it's puzzling. It's puzzling. Some of the main reasons that I'm skeptical, as I mentioned earlier, is two: where does all the water come from, and where does all the water go? Particularly, where does all the water go? I mean, if you had a big ocean on Mars, you know, presumably the only place it can really go is to space. But all the estimates of losses to space are just orders and orders of magnitude lower than could explain how you could lose an ocean. There are also climate differences, and this is again a big controversy that continued through that 20-year gap that people were trying to understand how you could change this climate on Mars to allow all these waterborne features, and all kinds of models were proposed, and it's still puzzling.
Yeah, it's puzzling. Das Problem, was Michael Carr gerade nochmal umschrieben hat, also es gibt ganz klar Anzeichen für flüssiges Wasser. Curiosity zum Beispiel hat es ja erst kürzlich wieder gezeigt nach seiner Landung 2012. Der Rover hat Flusskiesel gefunden, also gerundete Steine, die eigentlich auf der Erde nur durch in Gebirgsbächen entstehen, wo die Steine abgeschliffen werden mit der Zeit. Auch Minerale, die ganz klar für einen ausgetrockneten See am Landeort, nämlich im Gale-Krater, sprechen. All das sind halt wieder diese Rover-Punktmessungen, und der Nordozean ist einfach umstritten, denn die Marsforscher müssen halt erklären, wo das Wasser hergekommen ist und auch wo es hingelangt ist. Und für Michael Carr kann es eigentlich nicht, eine so große Wasserfläche, eine so große Wassermenge kann nicht mal eben in den Weltraum entweichen. Also bei kleineren Wassermengen ist das vielleicht denkbar, aber nicht, wenn es einen wirklichen Ozean gegeben hat. Und deswegen ist er auch gegen diese Idee mit dem Ozean. Und die Frage aber, wie diese tief eingeschnittenen Flusstäler entstanden sind, ich hatte es schon erwähnt, da hat Giovanni Leone, der Züricher Forscher, die den Vorschlag gemacht, dass es einfach Lava gewesen ist. Eine ziemlich alte Idee eigentlich, also die ist auch schon in den 70er Jahren schon mal aufgekommen, dass diese Strukturen durch Lava entstanden sind. Und das sind Leones Argumente.
The most incredible things is you can see is that, for example, Ares Vallis here comes from this giant crater that you can see here, which is called Holden. The point is, in 2009, the Mars Reconnaissance Orbiter has returned mineralogy data of this point of Holden.
Also, Giovanni Leone hat sich die Täler angeguckt, die an den Flanken der Vulkane sind, und die in vermeintliche Seen und Flussbetten münden.
Holden is full of lava flows, and these lava flows have unaltered olivine. Olivine is a mineral that becomes serpentine after 100 years or maximum of 10,000 years that get in contact with water.
Also auch hier nochmal zur Erklärung, Olivin, ja, ist ein auf der Erde häufig, sehr häufiges Mineral, das kommt aber fast nur im Erdmantel vor, also ein ganzes Stück entfernt von der Oberfläche, weil es in Kontakt mit Wasser extrem schnell verwittert, also innerhalb von Jahrhunderten bis Jahrtausenden, also geologisch gesehen in extrem kurzen Zeiträumen. Und ja, wenn dieses Olivin an der Oberfläche liegt und nicht alteriert, also verändert wurde zu einem anderen Mineral, zu Serpentin, was auf der Erde relativ schnell passiert, dann und auf dem Mars einfach das Olivin an vielen Orten liegt, dann stimmt vielleicht irgendwas mit der Hypothese nicht, dass da viel Wasser geflossen ist. Zumindest nach Giovanni Leone.
Considering that this lava has been deposited not less than 3.0 billion years ago, how this is possible that we don't have serpentine? So, this is just an example, Holden, but in my work in these 4 years, I explored all the surface of Mars, and olivine is almost everywhere.
Wenn man andere Forscher zu dieser Idee befragt, dass Lava eine wichtige Rolle gespielt hat, kriegt man meistens Ablehnung zu hören, und Michael Carr fasst mal zusammen, was da das Argument ist.
Yeah, that's one of the alternatives that was suggested very early. I am very skeptical. There's so many indications of water activity that you have to draw upon lava. These channels, these branching networks, don't look at all like terrestrial lava channels. For one thing, what terrestrial lava channels generally start at a discrete vent, just a vent, and there's a single channel going off. They don't form branching networks where you have to have a vent at the end of each tributary. You got multiple tributaries. You'd have to have a vent at the end of each of those tributaries.
Also kurz einhaken. Das Problem, was Michael Carr hat, ist, dass die Verteilung von Wasser anders funktioniert. Wenn es Niederschläge gibt, dann verteilt sie sich über eine Fläche. Und dann gibt es ein sehr fein verästeltes Netzwerk an Wasserläufen, also was man so aus Gebirgen der Erde kennt. Das Wasser fließt von kleinen Rinnsalen zu Bächen in Flüsse in große Ströme. Lava macht sowas nicht. Lava, da gibt es in der Regel wenige vereinzelte Schlote, aus denen die Lava austritt. Und dann fließt sie auf wenigen Pfaden hangabwärts. Und es gibt zumindest in der frühen Phase des Mars eine Zeit, wo diese fein verästelten Netzwerke definitiv existieren.
It doesn't. The topology is just inconsistent, in my mind anyway, with origin of most of these valley networks by lava. There may be lava I'm sure there are lava channels. I know where there are many lava channels, near these volcanoes. But they look very different from the branching valley networks that are usually attributed to water.
Ja, das letzte Statement fasst nochmal zusammen, warum es in gewisser Weise plausibel erstmal erscheint. Diese Lava-Theorie auf dem Mars ist Vulkanismus unglaublich wichtig gewesen in der Planetengeschichte, in einer bestimmten Phase zumindest, wo diese riesigen Vulkane entstanden sind, die teilweise einige bis Dutzende Kilometer hoch sind. Ja, Olympus Mons über 21 Kilometer über dem mittleren Höhenniveau vom Mars. Das ist der größte Vulkan des Sonnensystems. Was verglichen mit der Erde auch damit zusammenhängt natürlich, dass der Mars keine Plattentektonik besitzt. Ja, auf der Erde wandert die äußerste Schicht der Erdkruste, also die tektonischen Platten, immer weiter. Das heißt, ein Vulkan, der aus dem Erdmantel tief aus dem Erdinnern gespeist wird, wie beispielsweise Hawaii, der baut sich immer neu auf. Also es entstehen auf der Erde eher Vulkanketten, und auf dem Mars halt ist das halt nicht so, deswegen wachsen Vulkane sehr hoch. Trotzdem, es gibt eigentlich überall auf dem Mars deutliche Hinweise auf Vulkanismus. Ich habe die Frage nach diesen von Wasser eingekerbten, beziehungsweise von potenziell auch von Lava eingekerbten Flusstälern auch noch Harald Hiesinger gestellt, denn Hiesinger ist vor allen Dingen, ist er gar nicht Marsforscher, sondern Mondforscher. Also er beschäftigt sich sehr viel mit dem Mond, hat sich viel mit dem Erdtrabanten beschäftigt. Und auf dem Mond gibt es ganz ähnliche Strukturen. Es gibt längere Flusstäler. Der Mond hatte aber nie eine dichte Atmosphäre. Also das ist völlig ausgeschlossen. Also es hat eine einer bestimmten Zeit hat man das geglaubt, aber es ist schon lange her, dass da flüssiges Wasser geflossen ist, sondern da ist es ganz eindeutig Lava gewesen. Genau, wie vergleichen sich denn diese Flusstäler oder diese Lava-Flusstäler auf Mond und auf Mars?
Prinzipiell ja, das muss man natürlich ganz klar zugeben. Ja. Also auch auf dem Mond sind diese sinuous rills, also gewundene Kanäle, die man dort beobachten kann, sind auch in den 60er Jahren als Flusssysteme interpretiert worden. Heute wissen wir, dass das durch Lavaströme passiert ist. Lava hat nämlich die Eigenschaft, wenn sehr viel Lava ausfließt in relativ kurzer Zeit, mit hohen Temperaturen, mit niedriger Viskosität, dann kann diese Lava, sage ich mal, turbulent fließen und kann sich mechanisch und auch thermisch in den Untergrund eingraben. Ja, und das hat man auf dem Mond beobachtet, das hat man mit Sicherheit auch auf dem Mars beobachtet. Aber diese großen Ausflusskanäle, die ich Ihnen vorher erwähnt habe, ja, die sind von einer ganz anderen Dimension. Also es ist schwer vorstellbar, dass sich Lava über hunderte von Kilometern, mehrere Kilometer tief eingräbt. Also das, da passt einfach die Dimension nicht.
Also die Lava scheidet vielleicht doch aus, auch wenn manches dafür spricht, zumindest für diese fein verästelten Netzwerke auf dem Mars. Insofern doch Wasser, aber was für Wasser ist da geflossen, wenn der Mars eigentlich immer kalt war? Eine mögliche Erklärung sind Eiszeitzyklen. Damit hat sich James Head relativ viel beschäftigt. Darüber wollen wir das nächste Mal noch ein bisschen reden, auch was die Zukunft der Marsforschung angeht, um vielleicht diese Phase näher zu ergründen. Und kurz zusammengefasst, diese Eiszeitzyklen entstehen dadurch, wie bei der Erde eigentlich auch, dass verschiedene Parameter der Marsbahn oder der Orbital des Orbits um die Sonne und der Eigenrotation schwanken. Bei Mars ist vor allem die Schwankung der Achsenneigung relativ groß. Also die schwankt innerhalb einiger Jahrtausende hin und her. Und insofern gibt es immer mal warme und kalte Zeiten auf dem Mars. Und deswegen kann es auch unter Umständen vielleicht doch kurzzeitig mal lebensfreundlichere Bedingungen gegeben haben und dann auch wieder nicht. Und dann war der Mars wieder so, wie wir ihn heute sehen. Wie gesagt, dazu das nächste Mal mehr, aber hier schon mal eine kleine Vorschau, was sich der Marsforscher James Head vorstellt. In welcher Form Leben vielleicht doch Bestand gehabt haben könnte auf dem Mars. Ich verabschiede mich bis zum dritten Teil dieser Serie.
Yeah, I think some people, when I talk about this cold and icy early Mars, think, oh, there's not going to be any life. And that's just, you know, if life begins, and I think the ingredients are there in early Mars history, life is so resilient once it gets started that there's very little that can terminate it, so to speak, completely. So I think if I were an organism on Mars and I was a microorganism, first of all, in the time we're having this discussion, microorganisms might go through a couple of generations of reproduction. They're very rapid, so they can adapt very fast. So I am sure that if there's life on Mars, the vast majority of the evolution will take place in the subsurface. And we know that happens on Earth, even in the deepest, darkest, you know, actually lights out kind of places, you know. I was lucky enough to be able to dive to the bottom of the Pacific Ocean in the Alvin submarine, submersible, several times, and it's just incredible. You think, oh, lights are out. But it's just amazing what's down there. So in a way, we're limited by our kind of like the life we're used to, and it's only been in the last 20 years or so when we've realized that life is everywhere.